Herzlich willkommen zu unserem Yoga-Podcast Café statt Cobra. Die heutige Folge aus dem Nähkästchen, Teil 2 mit mir. Ihr habt mir so viele schöne Fragen geschickt, dass es eine zweite Folge gibt. Und so könnt ihr heute erfahren, ob ich Lieblingsübungen, Lieblingsasanas im Yoga habe, ob ich im normalen Alltag überhaupt Zeit habe, selbst Yoga zu üben und ob ich einem Yoga-Guru folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Jetzt geht's direkt los. So, dann kommen wir zur heutigen ersten Frage. Ich lese sie mal vor, die lautet: Hast du Lieblingsübungen, Lieblingsasana und wenn ja, welche? Also ich habe tatsächlich keine Lieblingsasanas oder keine Lieblingsabfolgen. Ich mag alles gern. Ich mag total gern Yin-Yoga. Ich mag aber auch gern mal so richtig dynamisch und kraftvoll, ja, so dass ich nach der Yogastunde gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Was ich auch super gern mag, sind diese Rücken-Yoga-Asanas und Sequenzen, weil auch ich mit knapp vor der 50, mir tut auch immer mal was weh, ja, auch wenn ich der Yogalehrer bin. Also wenn ich früh aufstehe, dann ist das auch nicht immer alles so prall. Also muss ich da auch dranbleiben. Und also so mag ich auch diese Rückensequenzen sehr gern. Ja, ich bin da total vielfältig. Ich mag auch gern mal mit Live-Mantra-Musik oder. Also ich bin für alles offen. Also wenn ich einen Lehrer habe, der mich in die entsprechende Stimmung versetzt und entsprechend motiviert, mache ich alles mit und finde auch alles gut. Ne? Genau. Also ja, keine Präferenzen, für vieles offen. Wichtig ist für mich, dass es mit dem Lehrer einfach stimmen muss. Und wenn der eine tolle dynamische Sequenz anleitet, wo der mich entsprechend mitnimmt und motiviert, finde ich das genauso toll wie eine Yin-Yoga-Sequenz, wo jemand mich so liebevoll einhüllt. Genau. So, die Frage 2, die lautet: Hast du in deinem normalen Alltag, also nicht zu Corona-Zeiten, überhaupt Zeit, selbst zu üben? Wenn ja, wie oft übst du und was übst du? Ja, also die Zeit nehme ich mir natürlich schon. Also ich übe nicht täglich, ne, keine Angst. Also ich übe vielleicht 2-3 Mal die Woche selber und ich mache unterschiedliche Sachen. Also immer das, was ich gerade brauche oder wo ich auch Lust drauf habe. Also viel auch Entspannung oder Yoga Nidra oder auch Meditation. Und natürlich übe ich auch Asana. Und da übe ich eigentlich immer das, was mein Thema der Woche ist. Ja, ich mache mir ja immer Gedanken, was ich mit euch so in den Yogastunden mache und suche mir da ein Thema aus und das arbeite ich dann aus und probiere und übe und schaue dann, gefällt mir die Entspannung dazu oder nicht, wie ist der Übergang von der einen zur anderen Asana. Also letztendlich ist mein Asana-Programm meistens tatsächlich das, was ich mit euch in dieser Woche dann auch übe. Genau. Ja, Frage 2 beantwortet. So, die Frage 3, ganz spannend. Folgst du einem Yoga-Meister oder Guru oder hast du Lieblings-Yoga-Lehrer? Also einem Yoga-Meister oder Guru folge ich nicht, weil ich glaube, ich bin nicht der Guru-Typ. Also ich bin niemand, der jemand anderem blind folgt, ohne nachzufragen. Und bei einem Guru oder bei so einem Yoga-Meister ist es ja meist so, dass man eher so blindlings folgt, ohne zu hinterfragen. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich bin jemand, Also wenn jetzt der Guru sagt, der rote Stift ist grün, dann glaube ich das noch lange nicht. Ja? Also das ist nicht meine Art. Ich bin ein Typ, der hinterfragt, der auch möchte, dass Fragen zugelassen werden. Also ich behaupte natürlich hier jetzt nicht, dass das Yoga-Meisters und Gurus nicht zulassen. Aber häufig hat das schon so ein bisschen so einen Anstrich. Also deshalb ist das nicht so ganz mein Ding. Ja, Lieblingslehrer habe ich schon. Also zum Beispiel eine Lehrerin, die ich sehr, sehr bewundere und ganz toll finde, das ist die Anna Trückes. Also die kennt ihr vielleicht ja auch. Also die hat ja schon ganz, 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 ganz viele Bücher veröffentlicht und CDs und DVDs und ist für mich eine ganz tolle Yoga-Lehrerin, weil ich finde, sie ist so authentisch. Also die ist so echt und das mag ich. Und die Anna, die unterrichtet jetzt auch schon 40 Jahre oder so. Also die hat eine wahnsinnige Erfahrung und auch eine entsprechende Ausstrahlung. Und ihre Erfahrung ist im ganzen Yoga-Bereich. Also hier geht es nicht nur um Asana, sondern also nicht nur um diese Körperhaltung, sondern auch um Yoga-Philosophie, auch viel um Atemtechniken und so weiter. Also die Anna hat ein ganz großes Wissensspektrum meiner Meinung nach und es ist immer total interessant, ihr zuzuhören. Und ich hatte auch schon das Glück, muss ich sagen, da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber, dass ich schon mehrmals live an ihren Seminaren teilnehmen konnte. Und das war wirklich sehr besonders immer. Ne? Ja, also die Anna, wie gesagt, finde ich ganz, ganz toll, weil sie eben so, so echt ist. Also ich brauche immer Yoga-Lehrer, die echt sind. Wen finde ich noch toll? Ich finde noch ganz toll auch die Claudia Uhrig. Die Claudia ist jemand, die so sehr, sehr liebevoll ist und sehr liebevoll unterrichtet und so freundlich und auch so schöne Worte hat, die aber nicht gekünstelt sind, ja, also nicht irgend so was Abgedroschenes, sondern was, was dich auch wirklich erreicht und was dich einhüllt wie in so einem Kokon, wo du dich so richtig, ja, kuschelig aufgehoben fühlst. Also das gefällt mir an der Claudia ganz besonders gut. Ja, und ansonsten im Allgemeinen, also es gibt noch viele ganz tolle Yoga-Lehrer auch, aber das sind die beiden, die mich vielleicht so am meisten bewegen und berühren. Aber es gibt auch ganz viele andere tolle Yoga-Lehrer. Im Allgemeinen ist für mich wichtig, dass ein Yoga-Lehrer für mich echt ist. Also, dass er nicht da vorne steht wie so ein Schauspieler und irgend so eine Show abzieht, um mich zu beeindrucken und irgendwelche mega ausgeklügelten Variationen und Choreografien, will ich das vielleicht dann manchmal schon nennen, da austüftelt, sondern das, was der Lehrer macht, muss er transportieren können. Und wenn er das transportieren kann, dann finde ich die Stunde meist super gut. Ja, egal, was das ist, ob das jetzt dynamisch ist und extrem fordernd, wo du aber nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Aber wenn der Lehrer das toll vermittelt, dich mitnimmt, dich motiviert und du Spaß dabei hast, dann finde ich das mega. Oder auch eben so Stunden, die dann vielleicht ruhig sind, aber wirklich so liebevoll zusammengestellt, wo du das Gefühl hast, du wirst halt total abgeholt. Also für mich ist einfach wichtig, dass es jemand ist, der echt ist, der das, wo ich diese Emotion auch spüren kann. Ja? Also in dem Moment, wo ich die Emotion, die der Lehrer vermitteln will, egal ob das jetzt Dynamik, Freude, meditativ, was auch immer ist, in dem Moment, in dem ich spüren kann, was er mir vermitteln will, ist es meist eine tolle Stunde und für mich ein guter Lehrer. Was ich nicht mag, sind eben diese, ich sage jetzt mal, hippen Yoga, Youngsters, Blocker, keine Ahnung. Also ich will das nicht verallgemeinern, aber eben die die für mich nicht echt sind, die da einfach wie so ein Schauspieler mit so Phrasen, Gedresche, irgendwelche Stunden abziehen, wo null bei mir ankommt, ja, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht in der Yogastunde, sondern ich bin in einem Sportworkout. Ja? Das geht für mich gar nicht. So, dann kommen wir zur Frage 4. Und zwar lautet die, hattest du schon negative Yoga-Erlebnisse? Wenn ja, welche? Ja, wenn man das so nennen will. Ja, natürlich. Also ich hatte ja bei ungefähr vielleicht 75 bis 100 Yoga-Lehrern schon Stunden im Laufe der Jahre. Und die Stunden sind natürlich auch von bis. Ja, da sind ganz tolle Stunden dabei, aber da sind auch Stunden dabei, wo man so denkt, naja, war jetzt nicht so prall. Also das ist natürlich unterschiedlich. Manchmal fand ich den Unterricht natürlich qualitativ vielleicht nicht so gut oder vielleicht konnte ich manchmal mit der Stimme gar nicht oder was ja dann nicht unbedingt eine schlechte Stunde ist. Ja. Oder manche haben so Drill-Instructor-Allüren, ja, oder der Aufbau ist nicht so besonders. Also ich habe natürlich schon viele Stunden erlebt, die ich jetzt persönlich nicht so toll fand, die aber vielleicht jemand anderen ganz toll gefallen. Also bei so Stunden, die ich für mich nicht so schön fand, die sind für mich dann nicht unbedingt immer negativ, sondern ich kann da auch ganz viel für mich mitnehmen, als Lehrer auch, weil da kann man dann auch immer sehr schön sehen, wo man denkt, oh, also das kannst du auf keinen Fall so machen. Also ich kann da auch immer was draus lernen. Ne? Also wenn ich Stunden von anderen mitmache, wo ich dann sehe, oh, das kommt jetzt aber irgendwie nicht so gut an, ja, wenn ich das so mache. Oder ja, also insofern sehe ich das jetzt nicht als negativ, sondern ja, die Geschmäcker sind verschieden und jeder hat halt auch einen anderen Anspruch und jeder Schüler braucht halt auch einen anderen Lehrer, ja. Also es passt ja nicht immer jeder zusammen und das ist ja auch okay. Aber eine Erfahrung fällt mir jetzt doch ein, die ich als negatives Erlebnis werten würde. Und zwar war ich mal zu einer Weiterbildung bei einem Mann, bei einem Yoga-Lehrer. Und der ist tatsächlich so ein bisschen aufgetreten wie so ein Guru, sage ich jetzt mal. Und ja, hat sich am Anfang nicht mal ordentlich vorgestellt. Und also ich denke mal, wenn man jetzt so einen Zwei-Tages-Workshop oder so macht, dann stellt man sich ja zumindest mal vor. Das fand ich schon nicht so, naja gut, kann ich damit leben. Und dann gab es aber hier gleich die Anweisung, es müssen die Socken ausgezogen werden, die Getränke müssen aus dem Raum entfernt werden. Also die erste Workshop-Einheit war 3 oder 4 Stunden am Stück. Asana wohlgemerkt, also jetzt nicht noch Theorie. Getränke müssen aus dem Raum entfernt werden, also auch wenn es jetzt in Plastikflaschen oder wie auch immer war, weil er unterrichtet auch in Marokko oder Mexiko oder sonst irgendwo und da wäre es ja viel wärmer und die würden das auch aushalten. Und dann auch während der Yogastunde, also Kopfstand war Pflicht. Als Frau konnte man sich, sage ich jetzt mal, drumherum drücken, wenn man sagte, man hatte Regel, aber ansonsten war man da Mode. Und auch so von der, ja, von der ganzen Art und Weise, so dieses, du musst das. Also das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Also ich finde, ich kann als Yoga-Lehrer Empfehlungen geben. Ich kann sagen, es wäre gut, wenn du die Socken ausziehst, weil dann hast du einen besseren Kontakt zum Boden, dann rutschst du nicht so und so weiter. Ich kann argumentieren und kann sagen, ich würde dir das empfehlen oder ich würde dir empfehlen, nicht zu viel dazwischen zu trinken, aus dem und dem Grund, nur wenn es unbedingt notwendig ist oder. Ja. Aber letztendlich entscheiden muss es der Yogaschüler selbst. Also wir sind ja alle erwachsene Menschen und ich finde nicht, dass ich als Yogalehrer das Recht habe, zu dir zu sagen, du musst das so und so tun. Ne? Was natürlich wichtig ist, ist, dass der Yogalehrer eingreift in dem Moment, wo er sieht, dass es zu einer Verletzung kommen kann. Das ist ganz klar. Oder sagt, mach das vielleicht bitte so nicht. Aber also bei anderen Dingen oder zu mir zu sagen, du musst den Kopfstand machen, ja, das muss ich überhaupt nicht. Ne? Also das, also mit sowas kann ich überhaupt nicht und da gehe ich auch dann ziemlich in Widerstand, ja, und das ist nicht so wirklich für mich. Also ich finde, jeder, man kann anbieten, man kann zeigen, man kann empfehlen, aber entscheiden muss es der Schüler dann letztendlich trotzdem selbst. So, dann noch etwas Kurzes zum Thema Ernährung. Das scheint ja den einen oder anderen von euch noch mal interessiert zu haben. Da habe ich ja in der ersten Folge schon Fragen dazu beantwortet. Ich möchte es jetzt nicht zu ausschweifend werden lassen. Und zwar ganz aktuell bei deinem Artikel den Stoffwechsel anregen, schreibst du vom Intervallfasten. Praktizierst du das auch selbst? Ja, das mache ich selber auch. Also ich praktiziere Intervallfasten und zwar die 16:8 Methode. Das heißt, ich habe eine 16 Stunden Essenspause. Meistens, also nicht 7 Tage die Woche, meistens klappt das vielleicht zu 4-mal die Woche. Also ich sehe das auch nicht dogmatisch. Wenn es klappt, klappt's. Wenn es nicht klappt, klappt's nicht. Am Wochenende klappt's meistens nicht, weil da mein Mann ja auch früh da ist und wir da etwas anders essen. Aber grundsätzlich praktiziere ich das. Warum? Eigentlich, weil es mir entgegenkommt. Also ich konnte noch nie Frühstück leiden und habe mir das immer reingezwungen, weil ich dachte, ich muss das. Aber als ich dann das Buch vom Professor Dr. Andreas Michalsen gelesen habe, da habe ich für mich gesehen, ich muss das überhaupt nicht. Und wenn für mich das okay ist, dann mache ich das mit dem Intervallfasten gleich so, dass ich das Frühstück ausfallen lasse. Und seitdem ist das so, dass ich so meistens zwischen 11 bis 13 Uhr meine erste Mahlzeit einnehme und dann idealerweise bis 19 Uhr die zweite Mahlzeit. Das heißt, ich esse nur zweimal am Tag, außer am Wochenende, da backe ich auch gerne mal einen Kuchen. Ne, da essen wir dazwischen drin vielleicht nochmal Kuchen. Ja, also idealerweise bis 19 Uhr die zweite Mahlzeit, was mir aber nicht immer gelingt, weil ihr wisst ja, dass ich auch am Abend manchmal ziemlich lang unterrichte, Montag, Dienstag. Da klappt es meistens nicht mit dem bis 19 Uhr Essen, weil ich ja die ganze Zeit schon ab Nachmittag unterrichte. Aber ansonsten, ja, praktiziere ich das so. Mir geht super gut damit. Ich habe da überhaupt keine Beschwerden damit oder quäl mich da. Also ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist natürlich für jeden Menschen unterschiedlich. Also manche lassen halt auch eher das Abendessen weg oder praktizieren eine andere Methode des Intervallfastens. Gibt's ja auch noch andere Ideen dazu. Kann ich dir im Detail jetzt aber nicht sagen, da ich mich damit nicht intensiv beschäftigt habe, weil für mich diese 16:8-Methode super funktioniert. Ein ganz tolles Buch, wie gesagt, gibt's vom Professor Michalsen darüber. Das kann ich euch unten dann auch nochmal verlinken. Da habe ich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Ich glaube, es heißt Heilen durch Ernährung. Super interessant, also auch bei verschiedenen Erkrankungen. Also die setzen dieses Fasten, also auch Fasten an mehreren Tagen, ne? Zum Beispiel auch ein in der Berliner Charité beziehungsweise Emanuel Krankenhaus in Berlin und haben damit sehr gute Erfolge auch unterstützend bei verschiedenen Erkrankungen. Wirklich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich verlinke es euch unten und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das mal angucken. So, langsam bekomme ich ein bisschen Routine im Rumlabern und ich denke aber, für heute ist es genug. Ja, ich habe hier immer noch Fragen von euch. So wird es auch noch eine dritte Folge geben. Wenn ihr Lust habt, schickt mir weiterhin eure Fragen. Ich beantworte sie gerne, vor allem nachdem ich jetzt doch langsam so ein bisschen Routine bekomme. Und ja, am Anfang ist es ja total komisch, da so mit sich selbst zu sprechen in so einem Gerät. Aber ich denke, es wird. Und solange ihr Fragen an mich habt, freue ich mich und ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Dagi.